Eine Angewohnheit, dass sie sich in der Frühstückspause getroffen haben, um zusammen zu frühstücken. Er hat dann Brötchen mitgebracht und die Zeitung und dann haben sie zusammen gefrühstückt. Sie blättert so durch die Zeitungen und wie es viele machen, zuerst so durch die Familienanzeigen, hat darin gelesen und plötzlich sieht sie eine Anzeige mit ihrem Namen und dann liest sie da wunderbare Worte über sich und drunter steht für manche Frauen die Frage aller Fragen: Willst du mich heiraten? Sie war völlig überrascht, total glücklich und hat mit Ja geantwortet. Das war dann einen weiteren Zeitungsartikel wert, der dann in den nächsten Tagen in diesem Lokalblatt erschienen ist. Für diese Frau war das eine wunderbare Überraschung. Eine Überraschung, mit der sie nicht gerechnet hat, mitten in ihrem Alltag. Und heute Morgen möchte ich mit euch auch eine Geschichte anschauen von einem Menschen, der in seinem Alltag überrascht wurde, und zwar von Gott. Doreen hat es uns schon vorgelesen. Die Geschichte von Zacharias, der bei seinem Dienst am Tempel von Gott überrascht wurde. Diese Geschichte von Zacharias wird uns nur im Lukas-Evangelium erzählt. Und Lukas, der startet sein Evangelium mit einem kurzen Vorwort. Darin erklärt er, was die Absicht ist seines Evangeliums. Er möchte alles in ganz geordneter Weise aufschreiben, alle Geschichten oder von Jesus möchte er erzählen, in historischer und in geordneter Weise. Und wenn man sich dieses Vorwort von Lukas mal etwas genauer anschaut, dann merkt man, dass er da den Stil eines griechischen Geschichtsschreibers hat. Ganz gebildet schreibt er in klassischem Griechisch sein Schriftwort. Und dann beginnt er, die Geschichte von Zacharias zu erzählen und plötzlich schreibt er nicht mehr wie ein griechischer Geschichtsschreiber. Er wechselt in den hebräischen Schreibstil. Er beginnt mit: Es geschah in den Tagen des Herodes. Und das ist hebräischer Schreibstil. Warum macht Lukas das? Warum wechselt er vom Griechisch ins Hebräisch? Ich glaube, das hat folgenden Hintergrund. Ich glaube, er möchte damit zum Ausdruck bringen: Jetzt geht es um Gottes Volk. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Nach der Zeit der Propheten war ja eine lange Zeit des Schweigens, kein Wort mehr von Gott. Aber jetzt schreibt Gott die Geschichte mit seinem Volk weiter, mit den Hebräern. Vermutlich hat er deshalb gewechselt. Und die Geschichte, die Gott weiterschreibt mit seinem Volk, er hat es nämlich nicht vergessen, die geht weiter mit Elisabeth und Zacharias, einem jüdischen Ehepaar. Was war Zacharias für ein Mann? Wir können mal so ein bisschen versuchen, hineinzufühlen in sein Denken. Was hat er so erlebt? Zacharias lebte in den Tagen des König Herodes. Damit ist Herodes der Große gemeint. Der hat 37 bis 4 vor Christus regiert. Und die Geschichte von Zacharias spielt gegen Ende dieser Regierungszeit. Zacharias war Priester am Tempel. Und König David hat viele Jahre zuvor die Priester in 24 Ordnungen eingeteilt. Und jede Abteilung hatte zweimal im Jahr Dienst am Tempel. Zweimal im Jahr eine Woche Dienst am Tempel. Und die priesterliche Führungschaft, also die Priester der ersten Ordnungen, die haben auch in Jerusalem gelebt. Und die Priester der hinteren Ordnungen, die haben verteilt auf dem Land gelebt und kamen dann nur zu ihrer Tempelwoche Dienst an den Tempel. Und so war es auch bei Zacharias. Er war in der achten Gruppe, das heißt, er hat nicht in Jerusalem gelebt, er hat im judäischen Bergland gelebt und zweimal im Jahr kam er an den Tempel. Verheiratet war er mit Elisabeth. Auch sie stammte aus dem Priestergeschlecht von Aaron ab. Die beiden waren schon älter. Und sie hatten keine Kinder. Vermutlich wisst ihr es, dass Kinderlosigkeit zur damaligen Zeit eine Schande war. Das war nicht leicht für so ein Ehepaar. Man hat gedacht, Gott hat uns vergessen, wir sind ihm nicht wichtig und es wurde als Unglück empfunden. Die Bibel ist da zurückhaltend, was das Innenleben von Zacharias betrifft, aber wir können uns mal versuchen, so ein bisschen hineinzufühlen, wie es ihm und Elisabeth wohl ging. Jahrelang warteten sie auf Kinder. Und wir lesen, dass sie auch gebetet haben. Sie sind zu Gott gekommen mit ihrer Not und haben ihm das gesagt. Ob das lange Beten sie vielleicht zermürbt hat? Ob sie manchmal die große Hoffnungslosigkeit überfallen hat? Wie ging es ihnen wohl dabei? Immer und immer wieder für etwas zu beten, ohne dass es Auswirkungen hat. 2021 war das Hoffnungsfest und dort hat die Theologin Kim Rauchholz erzählt, dass sie immer wieder für ihre Familie betet, für die schwierige Situation in ihrer Familie und auch für die schwierige Situation in der Ehe ihrer Eltern und dass sich da nichts verändert. Es bleibt schwierig. Und dann wurde sie gefragt in einem Interview auf dem Hoffnungsfest, warum sie denn noch betet und warum sie da überhaupt noch dran bleibt. Und dann hat sie gesagt, ich bete weiter, denn wohin sonst sollte ich mich mit all meinem Kummer, meinen Fragen und Wünschen wenden? Vielleicht war das auch die Einstellung von Zacharias. Ich bete weiter, denn wohin sonst als an Gott sollte ich mich wenden? Wir dagegen versuchen es manchmal mit einem Deal mit Gott. Man denkt, ich mache doch etwas für Gott und jetzt wünsche ich mir doch auch eine Reaktion, dass er etwas für mich macht. Da war zum Beispiel ein Mann, der hatte die Chance, das Reisebüro seiner Eltern zu übernehmen. Es ist gut gelaufen, das Geschäft. Aber er hat gesagt, nein, ich möchte das nicht übernehmen, ich möchte mich vollzeitlich für Gott engagieren. Er wurde dann Leiter von dem christlichen Werk und er und seine Frau haben sich da mit Leidenschaft, viel Zeit und Engagement eingebracht. Und dann wurde es schwierig mit ihrem Sohn. Er war dann so 16, 17 Jahre alt, hat Dinge gemacht, die man besser nicht machen sollte, hat sich nicht an Absprachen gehalten und für die Eltern war das eine große Not. Und dann hat dieser Mann erzählt, ich verstehe Gott nicht. Ich mache doch so viel für ihn. Ich habe sogar entschieden, mich ganz mit meiner Arbeitszeit für ihn einzubringen. Könnte er da nicht etwas für meine Familie tun? Vielleicht entdeckt er das in eurem Leben auch. Ich mache etwas für Gott und ich erwarte, dass er mich segnet. Und man empfindet es manchmal als unfair. Ich möchte davon Zacharias lernen, immer wieder an Gott dran zu bleiben, mit aller Not, mit allem Kummer und mit allem Fragen zu kommen und nicht zu erwarten, dass Gott dieses oder jenes tut, sondern es einfach hinzutragen und vor Gott auszubreiten. Wie ist es wohl Zacharias jetzt ergangen, als er als älterer Mann in die Stadt Jerusalem kam aus dem Bergland? Vermutlich waren die Füße staubig. Und je nachdem, wie die Sonne gestanden hat, hat er jetzt von Weitem schon den Tempel glänzen sehen. Der war nämlich mit weißen Steinen und mit Gold verkleidet. Es war ein prächtiger Bau und in der Sonne hat er geschimmert. Der Tempel war riesengroß, 20 Fußballfelder. Er war der größte Arbeitgeber im damaligen Land und dort hat es von Menschen gewimmelt. Geldwechsler, Schreiber, Sänger, Handwerker, Priester, dort war ordentlich was los. Und er kommt an dieses prächtige Gebäude, er geht die verschiedenen Wege durch den Vorhof der Heiden, Vorhof der Frauen, Vorhof der Israeliten und dann kommt er zum Bereich der Priester, zum Heiligtum. Dort hat er auch seine Aufgaben und die wurden zugelost. Es gab so viele Priester, dass man gesagt hat, wir verteilen die Aufgaben per Los. Und Zacharias hat die Aufgabe bekommen, das Räucherwerk darzubringen. Es gab ein Becken mit glühenden Kohlen und er durfte da das Räucherwerk darbringen. Ein sehr, sehr gut riechender Duft. Und im Talmud steht, dass ein Priester nur einmal in seinem Leben das Räucherwerk darbringen darf. Und weil es so viele Priester waren, konnte das auch nicht jeder. Und es war eine besondere Ehre und ein ganz besonderer Tag für Zacharias, dass ausgerechnet er jetzt das darbringen darf. Zu der Zeit, als er das Räucherwerk dann dargebracht hat, haben die Juden im Land gebetet, draußen auf den Priester gewartet und der hat dann auch den Segen gesprochen. Das Brandopfer wurde morgens um 9 Uhr und nachmittags um 15 Uhr dargebracht. Und da fanden dann auch die Gebetsgottesdienste zu dieser Zeit im Tempel statt. Man könnte jetzt also sagen, Zacharias war auf dem Höhepunkt seiner priesterlichen Karriere. Und an diesem besonderen Tag wird er überrascht. Plötzlich steht ein Engel rechts neben dem Räucheraltar. Ich lese uns die Verse nochmal vor. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Zacharias sieht diesen Engel und bekommt es mit der Angst zu tun. In manchen Bibelübersetzungen lesen wir auch, ihn überfiel Furcht. Kennt ihr so Sprüche, dass man sagt, wenn ich irgendwann mal im Himmel bei Gott bin, dann werde ich ihn mal was fragen. Zum Beispiel, warum Schokolade so viele Kalorien hat. Muss das denn sein? Was man so flapsig und so als Witz daher sagt, glaube ich, spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Denn wenn wir in die Bibel hineinschauen und Menschen erleben, die eine Begegnung mit Gott haben, die eine Begegnung mit einem Engel haben, dann merken wir, da ist kein Raum mehr für flapsige Sprüche, da ist oft Furcht und Erschrecken und Erstaunen. Der Apostel Johannes fällt wie tot zu Boden, als er eine Vision von Jesus hat. Jesaja hat eine Vision von Gottes Thron und er sagt: Wehe mir, ich vergehe. Und auch Maria ist erschrocken, als ein Engel zu ihr kam. Oft lesen wir in diesen Begegnungen, dass den Menschen dann ein Fürchte dich nicht zugesprochen wird. Hab keine Angst. Oder dass der Mensch eine Berührung erhält, wo er merkt: Ja, ich darf wieder Mut fassen. Und so geht es auch Zacharias. Der Engel sagt zu ihm: Fürchte dich nicht. Und er spricht ihm noch viel mehr zu. Er sagt: Deine Gebete sind erhört. Ihr bekommt einen Sohn, einen ganz besonderen Sohn, der dann auch ein ganz besonderer Mensch für Gott sein wird. Und jetzt schauen wir mal nach, wie Zacharias auf diese gewaltigen, auf diese großen Worte reagiert hat. Er sagt zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenen Jahren. Zacharias sagt: Ich bin ein alter Mann. Er sieht vielleicht an sich herunter und sieht die Altersflecken, die schlaffe Haut, die Falten, die nachlassende Kraft. Das kommt ihm in den Blick und er sagt: Ich bin ein alter Mann. Ich bin, das ist ein ganz besonderer Satzanfang, denn er leitet einen Satz ein, in dem wir etwas über uns selber sagen. Wie würdest du denn diesen Satz beenden? Ich bin. Ich bin ganz schön sportlich. Ich bin eine gute Mutter, ein guter Vater. Ich bin ein Versager, ich bin ein Schussel. Ich bin entdeckungsfreudig, ich bin ängstlich. Was würdet ihr sagen? Ich finde es spannend, dass wir solche Sätze manchmal nicht über uns selber sagen, sondern dass wir manchmal auch hören, was sagen denn andere über uns und das dann umwandeln in einen Ich-Bin-Satz über uns selber. Da war zum Beispiel eine Frau und sie hat gesagt: Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, du bist so schusselig. Und irgendwann hat sie auch gesagt über sich selber: Ich bin ein Schussel. Und sie hat in einem Café gearbeitet und sie hat gesagt: Also meine Kolleginnen, die hören mich schon, bevor sie mich sehen, weil mir fällt immer das Besteck runter beim Bedienen. Und so ist es zu so einer Wahrheit geworden in ihrem Leben, was die Eltern über sie ausgesprochen haben: Du bist so schusselig. Ich bin ein Schussel. Das liegt daran, dass Worte Macht haben. Worte, die wir aussprechen und Worte, die andere über uns aussprechen. Worte haben Macht und was ich von etwas halte, verändert meine Haltung und dann auch mein Verhalten. Es ist entdeckenswert, dass es in diesem Bibelabschnitt noch eine Ich Bin-Antwort gibt. Der Engel Gabriel gibt nämlich Zacharias auf seine Frage und auf seine Aussage hin eine ganz interessante Antwort. Er sagt: Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Auch eine Ich Bin-Aussage. Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gabriel bedeutet der starke Mann Gottes. Ich bin der starke Mann Gottes und ich stehe in der Nähe von Gottes Thron. Das ist doch mal eine ganz andere Perspektive. Wo Zacharias auf sich schaut und sagt: Ich bin alt, ich habe keine Möglichkeiten mehr. Da schaut Gabriel auf Gott und auf die Stärke Gottes und auf die Macht, die Gott ihm verleiht. Und er macht sich etwas ganz anderes bewusst als Zacharias. Wo Zacharias menschliche Möglichkeiten am Ende sieht, blickt Gabriel auf Gott und auf dessen Möglichkeiten. Und ich habe entdeckt, dass es einen großen Unterschied macht, worauf ich meinen Fokus richte und mit welchen Ich-Bin-Aussagen ich in meinen Alltag starte. Und da finde ich es ganz wunderbar, dass wir in Gottes Wort in der Bibel Ich-Bin-Aussagen finden, die Gott über uns ausspricht und die er uns zuspricht. Und die schönste und wichtigste Ich-Bin-Aussage, die Gott uns zuspricht und die wir umwandeln dürfen in so einen Ich-Bin-Satz ist: Ich bin Gottes geliebtes Kind. Das ist doch wertvoll. Das gibt uns Identität, Wert und Reichtum. Und Doro Zachmann hat dies ausgedrückt, indem sie sagt: Du bist einfach wunderbar, weil du du bist. Nicht was du tust macht dich aus, sondern was du bist, nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und aus diesem Ich-Bin-Wort und Gottes Wort ergeben sich noch mehr Ich-Bin-Sätze. Ich habe die mal zusammengestellt und eine kleine Auswahl heute Morgen mitgebracht. Ich bin Gottes Werk. Ich bin wunderbar. Ich bin gesehen. Ich bin ein Königskind. Ich bin mit Gottes Geist erfüllt. Ich bin mit Gott verbunden. Ich bin frei von Anklage. Ich bin mit Gott versöhnt. Ich bin ein Kind des Lichts. Ich bin Teilhaber der himmlischen Welt. Ich bin Jesu Freund. Ich bin Bürger des Himmels. Ich bin ganz nahe bei Jesus. Ich bin gesegnet. Wenn wir diese Sätze über uns aussprechen und als Wahrheit in unser Leben hineinlassen, dann verändert uns das. Wenn Gäste bei mir zu Hause sind, so zum ersten Mal, dann warten die immer, bis ich ihnen den Weg vom Flur ins Wohnzimmer zeige. Wenn sie was zu trinken haben möchten, dann fragen sie oder sie warten, bis ich ihnen etwas anbiete. Wenn sie auf die Toilette möchten, dann sage ich ihnen: Gang vor, erste Tür links. Sie verhalten sich so, weil sie Gäste sind. Wenn mein Sohn heimkommt, dann wirft er die Schuhe in den Flur, geht ins Wohnzimmer, legt sich aufs Sofa, deckt sich zu. Wenn er Durst hat, geht er in die Küche und holt sich etwas. Wenn er auf die Toilette muss, weiß er den Weg. Warum verhalten sich Gäste und mein Sohn so unterschiedlich? Weil sie um ihre Rolle wissen. Der Gast weiß, ich bin Gast und verhalte mich dementsprechend. Und der Sohn weiß, ich bin hier zu Hause. Und deshalb verhält er sich auch dementsprechend. Was ich bin, bestimmt, wie ich lebe. Und ich habe es vorhin schon gesagt, was ich von etwas halte, verändert meine Haltung und auch mein Verhalten. Und wenn ich mir jetzt morgens bewusst mache, dass über meinem Leben Ich-Bin-Aussagen aus Gottes Wort stehen, dann verändert das mein Denken und mein Verhalten. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich Gottes Werk bin, dass ich wunderbar geschaffen bin, dann kann ich mir das sagen, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und denke, oh, wer blickt mich da an? Oder wenn ich anfange, mich zu ärgern über den Altersflecken hier auf der Wange, dann kann ich mir zusprechen, ich bin wunderbar gemacht. Wenn ich Tage habe, an denen ich denke, ich kriege überhaupt nichts auf die Reihe. Ich bin so schlecht und so ein Versager. Ich kriege es nicht hin mit den Kindern, mit den auf der Arbeit. Und wenn ich mich klein mache und denke, Gott wird mich auch nicht mehr lieb haben, dann darf ich mir die Worte aus der Bibel zusprechen, ich bin frei von Anklage. Jesus hat das für mich erledigt und ich muss mich da nicht mehr runterdrücken. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, niemand sieht mich, dann darf ich mir bewusst machen, Gott sieht mich. Ich bin gesehen und ich bin Teilhaber der himmlischen Welt. Das heißt nicht, dass mein Bankkonto hier gut gefüllt ist, aber dass ich das anzapfen darf, was Gott mir zur Verfügung stellt. Kraft, Liebe, Freude, Freundlichkeit, damit möchte er mich reich beschenken. Und ich darf mir zusprechen, ich bin Freund von Jesus. Er möchte Gemeinschaft mit mir und hat seine Nähe für mich. Zacharias durfte erleben, dass Gott seine Versprechen hält. Elisabeth wurde schwanger, sie haben einen Sohn bekommen und als er dem den Namen Johannes gab, konnte er auch widersprechen. Denn er war eine Zeit lang stumm, weil er fragend war. Ich lese uns vor, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sie fragten den Vater durch Zeichen, wie der Sohn heißen solle. Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und sofort fing er an, Gott zu preisen. Ich mag diese Geschichte von Zacharias. Überhaupt mag ich Geschichten aus der Bibel, weil sie nicht einfach nur nett und schön sind, sondern weil sie tiefe Wahrheiten haben. Tiefe Wahrheiten, die auch noch heute eine Bedeutung für unser Leben haben. Und so gibt mir die Geschichte von Zacharias zwei nachdenkenswerte Dinge. Zum einen möchte ich mir ihn als Vorbild nehmen. Ich möchte dranbleiben im Gebet, wenn ich Nöte und Schwierigkeiten habe. Immer wieder das Gott sagen, vor ihm ausbreiten und ihm hinhalten. Meine Herzenswünsche, das, was mir Not macht, daran möchte ich festhalten. Und als zweites möchte ich mir Gabriel zum Vorbild nehmen. Ich möchte dran denken, immer wieder gute Ich-Bin-Sätze über meinem Leben auszusprechen. Nicht auf meine Möglichkeiten zu schauen, sondern auf Gott zu schauen, dem alle Macht gegeben ist. Und ich möchte immer wieder lernen, dass die Zusagen Gottes die Grundlage in meinem Leben werden, mich halten und durchtragen. Was kann ein Gedanke sein, den du heute Morgen mit nach Hause nimmst, der dich durch die nächste Woche, die nächsten Tage, vielleicht auch Monate begleitet, der dich aus Gottes Wort angesprochen hat? Ich wünsche dir gute Gedanken und ich wünsche dir Gottes reichen Segen beim Nachdenken und im Herzen tragen. Amen.